Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Eine neue Woche steht an und es wird dann zumindest ganz hochklassig ab jetzt nicht mehr Eishockey gespielt, denn das Stanley Cup Finale ist vorbei. Carolina gewinnt gegen die Vegas Golden Knights. Die Serie mit 4:2 holt sich also nach 2006 zum zweiten Mal den Stanley Cup. 20 Jahre ist es her. Und wir wollen drüber sprechen. Dan Schwickerath, Tag.
Wunderschönen Tag, Herr Fetzer. Ich dachte, wir reden jetzt über das glorreiche 7:1 der deutschen Fußballnationalmannschaft. Müssen wir hier über Eishockey reden? Na gut, machen wir das halt. Ja, Saison vorbei. Ist auch gut so, oder? War eine lange Saison. War auch viel los mit Olympia, mit WM, mit dem ganzen üblichen Kram. Mir reicht es, ehrlich gesagt, muss ich sagen.
Ja, und ich finde, das ist, also damit kann ich auch gut leben, dass jetzt Carolina sich den Stanley Cup geholt hat, weil ja, Vegas war vor ein paar Jahren schon mal dran und Carolina hat jetzt so oft sind die weit gekommen und eben gescheitert, den letzten Schritt nicht gemacht oder den vorletzten Jahr auch schon nicht immer diese Probleme dann im Halbfinale. Ich wollte fast schon sagen, Eastern Conference Finale. Nee, im Halbfinale. Und jetzt ziehen sie durch und gewinnen dann auch, ja, das letzte Spiel sogar mit einem Shutout. 3:0.
Gary Bettman hat ja dann wie immer Sachen übergeben, Conn Smythe an Jordan Staal und natürlich auch den Stanley Cup. Und da hat er dann was Interessantes gesagt, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Carolina ist das Team in der NHL, das in den letzten 8 Jahren mit Abstand am meisten Spiele gewonnen hat, wenn du jetzt Regular Season und Playoffs zusammenzählst. Und das allein deswegen haben sie es jetzt einfach mal verdient. Also ist seit Jahren ein absolutes Top-Team, wie du gerade richtig gesagt hast, meistens im Halbfinale raus. Aber es war auch mal wieder an der Zeit, dass sie gewinnen. Und ich muss auch sagen, ja, die Vegas-Geschichte war nett, aber ich finde, Vegas hatte es dieses Jahr einfach nicht verdient. Wir hatten schon zum Start der Playoffs gesagt, dass Vegas ja mit den Punkten, die sie hatten, noch nicht mal in die Playoffs gekommen wäre, wenn sie im Osten spielen würden. Das heißt, das war jetzt keine wirklich gute Saison. Und wenn wir uns dann noch die Playoffs angucken, erster Gegner war Utah, jetzt auch nicht das stärkste Team. Dann hat es halt Glück, dass Anaheim gegen Edmonton gewonnen hat, da hast du Anaheim gespielt und nach Utah und Anaheim im Halbfinale zu stehen, nach der schwachen Hauptrunde, war dann eh schon ein bisschen glücklich. Dann triffst du auf Colorado, eigentlich das beste Team der Liga, aber da sind halt weder Makar noch McKinnon fit, fallen teilweise sogar aus. Also ich will jetzt nicht sagen, Vegas hat irgendwie was geschenkt bekommen, aber es war für die auch relativ einfach, mit einer eher durchschnittlichen Saison so weit zu kommen und deshalb finde ich richtig, dass im Finale dann die andere Mannschaft gewinnt.
Und dann müssen wir über ein paar Spieler müssen wir sprechen. Da haben wir auch in dem Best of Seven ja schon drin gehabt. Jordan Staal, wenn er jetzt die Conn Smythe auch gewonnen hat. Es ist tatsächlich seine erste individuelle Auszeichnung. Mhm. Er hat ja 2009 schon mal den Stanley Cup gewonnen mit den Pittsburgh Penguins.
17 Jahre, will ich dir das mal.
Ja, vor 17 Jahren, genau. Es ist seine 20. Saison, die er spielt. Ja. Relativ früh, also den Stanley Cup geholt. Er war damals wirklich ein Rollenspieler, also ein sehr guter dritte Reihe Center natürlich. Also den hätten viele andere damals ganz gerne als zweite Reihe Center gehabt. Aber der ist ja jetzt nochmal so richtig abgegangen, hat jetzt im 6. Spiel zwar nicht getroffen, aber in den 5 Spielen davor 6 Tore geschossen, auch so viele Playoff-Tore geschossen wie in keiner Saison davor. Und das im Alter von 37 Jahren. Ja, also absolut verdienter Conn Smythe Trophy Gewinner. Und es war eigentlich auch klar, wenn Carolina diesen Cup holt, dann geht die Conn Smythe Trophy an ihn, an wen sonst.
Ich sag mal so, im Halbfinale hätte man vielleicht noch denken können, dass Freddy Anderson das gewinnt, aber er hat ja am Ende gar nicht mehr gespielt. Das ist natürlich auch irgendwie total strange. Ich fand übrigens richtig cool von Staal, dass er den Stanley Cup dann direkt an Anderson weitergegeben hat. Man hätte ja auch denken können, ja gut, komm, der war jetzt nicht mal so erster Mann. Hier, Bassi war dann ja im Tor und hat dann ja am Ende auch den Shutout geholt. Aber Anderson war jetzt da nicht vergessen und hat dann als zweites, wie gesagt, den Cup bekommen. Fand ich eine schöne Geste.
Und dann halt über Brandon Bussey und beziehungsweise über die Torhüter können wir auch gleich sprechen. Also Brandon Bussey ist der erste Torhüter der NHL-Geschichte ja gewesen, der dann eben seine ersten beiden Playoff-Spiele im Finale macht und die auch dann gleich gewinnt. Und jetzt hat er praktisch 3 Spiele im Finale gemacht. Das sind seine einzigen Playoff-Spiele bis jetzt in der NHL. Und er hat alle 3 gewonnen und das dritte sogar noch mit Shutout. Und auch da haben wir in dem Best of Seven ja schon mal beim Tobi der Woche ihn gehabt, beziehungsweise seinen Bruder. Ne? Sein Bruder Dylan ist ja Autist und an den erinnert er ja, beziehungsweise den ehrt er ja mit seinem Helm, da, wo so Puzzleteile drauf sind und Schmetterlinge und seine Initialen. Und ja, irgendwie, wenn man jetzt die beiden Torhüter anschauen. Der eine gewinnt als, zwar nicht technisch gesehen, nicht Rookie, aber in seiner ersten Saison mit seinen ersten Playoff-Spielen da den Cup und hat einen Shutout. Und auf der anderen Seite ist ein wegen Vergewaltigung angeklagter Goalie, ein freigesprochener Goalie zwischen den Pfosten. Also Brandon Bussey natürlich da eine wirklich coole Geschichte.
Total. Und wir müssen auch über Taylor Hall reden. Also ich meine, erinnern wir uns mal, wie die Karriere von Taylor Hall begonnen hat, zumindest die NHL-Karriere. Ne? So vor ungefähr, was waren es, auch so 15 Jahre ungefähr. Es war ja so die Zeit, als Edmonton 3-mal in Folge an Nummer 1 draften durfte und dann war ja unter anderem Taylor Hall dabei, war dann wirklich ein Riesentalent, aber Gut, hat dann sogar ja mal die Hart Trophy gewonnen, ja, als genau. MVP.
Bei New Jersey damals noch, ja.
Genau, bei New Jersey. Aber irgendwie ist dann die Karriere so den Bach untergegangen, wenn man es ein bisschen übertrieben darstellt. Und wenn wir allein mal gucken, für welche Vereine der Mann alles gespielt hat. Also der hat jetzt gespielt, wie gesagt, Edmonton am Anfang, dann New Jersey, haben wir auch schon erwähnt. Und da war er ja noch gut, ne? Also war ja noch ein großer Trade und sowas. Aber dann Arizona, Buffalo, Boston, Chicago. Also wirklich Teams, die abgesehen von Boston jetzt nicht wirklich viel mit den Playoffs und erst recht nicht mit den späten Runden zu tun haben in den letzten Jahren. Ja, dann geht er nach Carolina und ich dachte eigentlich schon so, ja gut, Taylor Hall, stimmt, die gibt es ja auch noch. Ne? Ehrlich gesagt, ich gar nicht mehr so auf dem Schirm.
Ja, wirklich, bei mir ist genauso. Ah, okay, da spielt er jetzt, also während der Saison, das ist echt so ein bisschen, der, weil es eigentlich weg, so vom, gefühlt weg vom Fenster, für mich zumindest.
Ja. Und dann holt er einfach den Stanley Cup und vor allen Dingen jetzt auch nicht als irgendein Mitläufer, sondern als ein Mann, der immerhin 19 Punkte macht in den Playoffs, 7 Tore, 12 Vorlagen, ist auf Rang 4 der kompletten Playoffs, also der hat sich's wirklich verdient und man hat ja auch in dem Interview nachher, ich habe mir den kanadischen Stream angeguckt, ja, der war ja auch wirklich emotional, ne? Also das hat ihn schon richtig mitgenommen und das, er hat aber auch gesagt, dass er immer dran geglaubt hat. Klar kann man das im Nachhinein dann immer sagen, aber er hat gesagt, natürlich gab es echt schwere Zeiten, aber irgendwie hat er immer dran geglaubt, dass nochmal was Gutes kommt und ja, jetzt ist es halt passiert und freut mich für ihn persönlich auch, weil es ist eigentlich ein Spieler, dem ich immer gern zugeschaut habe.
Als ich dann nochmal nachgezählt habe, für wie viele Vereine der gespielt hat, es sind ja 7 Franchises, für die er gespielt hat am Ende, habe ich mir gedacht, das muss doch der First Overall Pick sein, der für die meisten Teams gespielt hat. Manche spielen ihre komplette Karriere für nur ein Team oder wechseln dann nochmal und spielen für 2 oder 3, okay, als First Overall Pick. Aber 7 Teams, also es gibt sogar einen, der hat noch mehr Teams gehabt, ein First Overall Pick.
Genau, das hat uns Google nämlich gerade verraten. Rob Ramage heißt der Kollege. Der ist 1979 gedraftet worden von den Colorado Rockies übrigens. Also sieht man schon, wie lang das her ist. Und der hat für 8 Vereine gespielt, also noch ein mehr. Aber wer weiß, ob Hall nochmal wechselt. Ne? Vielleicht kommt er auch noch dahin.
Also Taylor Hall, dann auch eine coole Geschichte. Ist übrigens, der Rob Ramage ist übrigens der Vater von John Ramage.
Ja, habe ich jetzt gedacht.
Der, genau, ja, also der ja auch in der DL gespielt hat. Bei den Eisbären.
Jacob Slavin müssen wir noch erwähnen. In einer Saison Olympia Gold und Stanley Cup. Wie gesagt, wir hätten schon mal gesagt, da gab es nicht so viele, die es geschafft haben. Und er ist auch wirklich einer der besten Verteidiger der Welt. Ist jetzt keiner, der täglich im Highlight-Video auftaucht und von dem, glaube ich, sonderlich viele Trikots verkauft werden. Aber ich glaube, jedes Team wäre froh, einen Jacob Slavin in seinen Reihen zu haben.
Ja, vor allem, weil, also, es wird ja immer über die Offensivverteidiger gesprochen, ne? Und vor ein paar Jahren kam ja dann mal so die Idee auf, man müsste eigentlich auch mal einen Award vergeben für den besten Defensivverteidiger, also jetzt nicht nur einen, der da rumhackt, sondern aber auch einer, der einfach halt natürlich immer auf dem Eis ist, wenn die besten Stürmer beim Gegner auf dem Eis sind und trotzdem halt dann irgendwie eine positive Expected Goals oder Corsi-Wert oder sonst was hat und halt, ja, und dann haben wir, glaube ich, jetzt in letzter Zeit irgendwie Brock Faber war dann auch immer so und dann hat dann Slavin so ein bisschen den Status da strittig gemacht oder hat das Duo Makar und Taves, wo es hieß, boah, die haben auch sehr, sehr gut verteidigt gegen McDavid oder so.
Aber jetzt Taves hat vor allem im Olympiafinale richtig geil verteidigt.
Slavin, der genau eben Olympiasieger wird und dann eben auch noch den Stanley Cup gewinnt, als sicherlich weiterhin einer der besten Defensivverteidiger der Liga. Und auf der anderen Seite, also wir müssen schon Mitch Marner auch noch erwähnen bei den Vegas Golden Knights, der natürlich die Playoffs seines Lebens gespielt hat. Da würden jetzt vielleicht einige sagen, ist nicht so schwierig, weil der bei Toronto regelmäßig nicht abgeliefert hat.
So lange ist das Playoff-Leben von dem ja noch nicht.
Aber also muss trotzdem sagen, also so mega schlecht waren die Zahlen von Mahnen auch nicht. Es waren eben dann immer vor allem die entscheidenden Spiele, in denen er halt nicht mehr gescored hat. Kann man jetzt sagen, ja, das war jetzt aber dieses Mal auch so. Ja, jetzt ohne Punkt geblieben, dann natürlich im letzten Spiel, wenn es ein Shutout gibt für die Carolina Hurricanes. Aber mit den 29 Punkten, also mehr als doppelt so viele als in seiner besten Saison für die Maple Leafs. Und dann hat er 10 Tore geschossen. Bei den Maple Leafs zusammen waren es 13 Tore, die er gemacht hat und jetzt in einer Saison 10 Tore. Und dann hat er natürlich diesen Hattrick gehabt in Spiel 3, das 4-Punkte-Spiel, den schnellsten Hattrick in der NHL-Finalgeschichte. Also wenn Vegas das nochmal gedreht hätte, dann hätten sie wahrscheinlich auch Mana dafür gebraucht und dann wäre er wahrscheinlich der Conn Smythe-Kandidat Nummer 1 gewesen. Ist also jetzt Playoff-Topscorer geworden, aber für den Cup hat es trotzdem nicht gereicht.
Ja, und ich finde auch generell ein bisschen die Tiefe gefehlt am Ende bei Vegas. Ne? Also klar, die ersten Spiele waren wild, ne? Da hat Vegas 5-3 und nochmal 5 Tore geschossen, dann ja nochmal beim 3-5 war es auch okay, also das war die erste Playoff-Serie überhaupt oder die erste Finalserie der NHL-Geschichte, in dem in den ersten 4 Spielen beide Teams immer mindestens 3 Tore schießen, war ja wirklich richtig wild und dann ist es halt schon jetzt, wo es entscheidend wurde in den letzten beiden Spielen, ist es auch schon ein bisschen ruhiger geworden. Ja, das fünfte Spiel war noch ein 4-2, aber das war schon ein bisschen anders. Und gestern war halt so ein klassisches Finalspiel, wo da wirklich wenig Tore fallen. Das letzte war ja auch ins leere Tor und sowas. Also da fehlte es bei Vegas dann, finde ich, auch an Durchschlagskraft offensiv.
Noch eine Person, Rob Brind'Amour. Ja. Er hat als Spieler natürlich vor 20 Jahren mit den Hurricanes den Cup geholt und jetzt als Trainer ebenfalls. Hast du das Video gesehen, wo er dann in der Kabine mit freiem Oberkörper Junge.
Also doch, hab ich nur gesehen. Der ist ein Eightpack, der Kollege.
Der ist noch fit, der leckt mich am Arsch. Also
gut, ist auch sein Job irgendwo,
als Trainer komplett. Musst du nicht mehr komplett fit sein körperlich.
Das stimmt.
Aber ich glaube, der trainiert
auch. Der Typ ist eine Maschine.
Der trainiert auch, glaube ich.
Der trainiert mehr als die Spieler. Wahrscheinlich, ne? Kann ich mir vorstellen.
Und die Zahlen sind ja Wahnsinn. Ich glaube, bei nur zwei der über 100 Playoff-Siegen der Carolina Hurricanes war nicht beteiligt als Trainer oder Spieler. Ja. Glaube ich, zwei waren es oder drei. Jetzt hat er dann auch seinen großen Erfolg natürlich die letzten Jahre auch immer kurz davor und natürlich auch immer so die Frage, dass die Spielstil, den die Hurricanes da etabliert haben, mit viel Forechecking, ja, aggressiv drauf. Hat er letztes Jahr, glaube ich, auch mal gesagt, ja, als sie gegen die Panthers verloren haben im Halbfinale, ja, also er vertraut immer noch an diesem Spielstil, nur die Panthers haben das halt jetzt besser gespielt. Also die haben nicht irgendwie anders gespielt, sondern haben das, was sie irgendwie schon länger so spielen, dann einfach nochmal besser gemacht. Und jetzt hat eben auch Brind'Amour mit den Hurricanes als Trainer diesen Stanley Cup gewonnen.
Ja, und vor allen Dingen, was wir nicht vergessen dürfen, wie er ihn gewonnen hat. Ne? Also jetzt, wenn wir nur auf die Playoffs mal gucken. 4-0, 4-0, 4-1, 4-2. Dieses Team hat genau drei Spiele in den kompletten Playoffs verloren. Und wenn wir auf die Auswärtsspiele gucken, wird es noch verrückter. Die haben 9-mal auswärts gespielt und 8 davon gewonnen. Also, das ist schon hart, oder?
Das ist richtig krass. Zuletzt hatten die Oilers mal Ende der 80er mal weniger Siege gebraucht oder weniger Spiele gebraucht, um den Stanley Cup zu holen. Aber das ist natürlich, das ist schön durchmarschiert auf jeden Fall.
Ja, und die Frage ist jetzt natürlich, es ist ja oft so bei so Stanley Cup-Siegern, dass die Mannschaft dann so ein bisschen auseinanderfällt, weil dann manche Spieler überperformt haben, die brauchen neue Verträge, dann passt das vom Salary Cap her nicht. Aber wenn wir mal auf Carolina gucken, zumindest wenn ich den Daten hier glauben darf, die ich gerade vor mir habe, hat Carolina mit 8 Millionen unter dem Cap den Stanley Cup geholt. Also, wenn wir uns noch erinnern, dass Nikita Kucherov vor ein paar Jahren ein T-Shirt anhatte mit 18 Millionen over the cap. Ne? Also, das war hier ein bisschen anders in Carolina. Was also bedeutet, die hätten können nicht nur auslaufende Verträge verlängern, die könnten sogar noch Leute dazu holen, zumal der Salary Cap ja weiter steigt. Also, Carolina ist, glaube ich, kein Team, was jetzt irgendwie so, also es ist kein One-Hit-Wonder, ne?
Ja, und haben auch, also wenn wir jetzt mal schauen, die Verträge der Top-Spieler im Sturm, ja, also kein Spieler verdient da mehr als 10 Millionen pro Saison. Also Aho, der läuft noch bis 31. Elas ist dann, genau, Sebastian Aho, ja. Also
Nikola Elas, aber auch nicht drüber
geredet. Genau, Elas macht, ja genau, acht Tore insgesamt, jetzt mit dem Empty Netter hinten raus noch.
Ja, schon, aber genau. So.
Also der läuft noch bis 31. Also Svechnikov mit 7,75, natürlich auch ein toller Vertrag bis 2029. Serge Chavez 7,4 bis 2031. Logan Stankoven, auch eine geile Geschichte, ne, wie der seine Karriere eigentlich nochmal neu erfunden hat, beziehungsweise dann nochmal da einfach so bei dem neuen Team einfach nochmal so richtig abgegangen ist und den Trade haben natürlich die Carolina Hurricanes gewonnen. Kam jetzt auch nochmal mit dazu nehmen. Die hatten noch mal Mikko Rantanen, es hat nicht funktioniert. Ja gut, den haben sie abgegeben und dann einem Stoinkoven dafür bekommen und das hat dann geklappt. Und auch in der Verteidigung, wenn wir uns die Verträge mal anschauen, Kandre Miller bis 2031, 7,5 Millionen und Jacob Slavin bis 2031, so knappe 6,4 Millionen, also 6,4 Millionen oder? Für Slavin. Ja, aber das Ding ist halt, ich glaube, die gleiche Diskussion haben wir auch letztes Jahr geführt, oder? Über die Florida Panthers. Ja, das wird jetzt eine Dynastie und die haben so langlaufende Verträge.
Gut, aber dann erreicht der eigentlich ins Kreuz der wichtigste Spieler, ne? Also das ist natürlich auch was anderes. Plus dein Torwart ist auf einmal völlig neben sich und noch Tkachuk fällt aus. Klar, das kann natürlich Carolina auch passieren. Lass da mal bei 3, 4 der wichtigsten Spieler bei einer Verletzung kommen oder sowas, dann sieht's auch nicht so gut. Aber nehmen wir mal an, die bleiben jetzt relativ fit, dann müssen die kaum teure Verträge verlängern und können noch dazu holen. Also
Ich habe übrigens,
Können nächstes Jahr wieder was machen.
Übrigens, ich habe hier nur die Aufstellung bei Pacpedia bis 2031. AO ist sogar noch bis 2032 und Chavez ist auch noch bis 2032 und Stankoven ist sogar noch bis 2034 und auch bei den Verteidigern bis 2033 Miller und Slavin. Ja. Also da, der Kern, der ist schon noch lange da bei den Carolina Hurricanes. Und die sind natürlich auf jeden Fall jetzt mal ein Riesenherausforderer, wenn bei Florida nächstes Jahr wieder alle mit dabei sind. Von den Panthers gar keine Frage. Und es wird halt schon geil, weil also Colorado, ich glaube, die beißen sich richtig in den Hintern, ne? Weil die haben so eine gute Saison gespielt, dann eben zu natürlichem blöden Zeitpunkt sind zwei der Topspieler entweder raus oder angeschlagen und du verlierst dann gegen Vegas und irgendwie hat es ja dann zwischenzeitlich schon nach einem Finale Colorado gegen Carolina ausgesehen und ja, mal schauen, was dann auch eben im Westen der nächste Saison passiert, auch mit Edmonton zum Beispiel und ja, ob die Carolina Hurricanes das jetzt so ein bisschen konservieren können und dann jetzt auch über Jahre hinweg ein absolutes Top-Team sind.
Wir hatten ja, oder nicht nur wir, andere auch darüber gesprochen, dass das vielleicht die geilste Finalserie ever ist, zumindest so nach Spiel 3 oder 4. Im Endeffekt muss man sagen, war sie nicht. Ne? Also ich meine, klar, die ersten Spiele waren super, was da alles hin und her ging. Wir haben gerade schon erzählt, ne, wie viele Tore da gefallen sind und die ganzen wilden Spielverläufe mit Rückständen aufholen und selbst eine 4-Tore-Führung reicht nicht und sowas. Aber im Endeffekt, ja, war okay, ne? Also richtig Walker gehauen hat sie mich halt nicht, was natürlich auch daran liegt, dass mir die, ich kann nicht so viel mit den beiden Clubs anfangen, ehrlich gesagt, aber das ist ja jetzt was Persönliches. Ja, ja. Aus neutraler Sicht war eine gute Serie, aber insgesamt gute Playoffs waren es für mich auch nicht. Ja. Zu wenig Verlängerung, zu wenig Spiel 7, zu wenig Drama.
Ne? Ja, wenn wir jetzt mal beim Finale auch nochmal bleiben, also alleine von denen, die ich gesehen habe, also die beiden Serien 2008 und 2009 zwischen Pittsburgh und Detroit, jetzt von der Qualität der Spieler, dann auch von der Dramatik, dann auch mit der Personalie Hossa, der wechselt nach Detroit und dann das Finale wieder verliert und dann wechselt, nach Pittsburgh wechselt, das Finale verliert, dann nach Detroit wechselt, dann wieder das Finale verliert und dann erst 2010 mit den Chicago Blackhawks dann den Stanley Cup gewonnen hat, also nach dem dritten Finale dann in Serie. Ja. Und natürlich auch mit den Spielern, die da auf dem Eis waren und auch mit der Dramatik und mit den Pittsburgh Penguins, die dann dieses Back oder die Revanche dann gewinnen, allein die beiden Finalserien so im Nachgang fand ich geiler. Und vor allem musst du jetzt bei
2011 Boston Vancouver.
Ja, natürlich großartig. Über 7, genau, das wollte ich gerade sagen. Du musst halt auch über 7 Spiele normalerweise. 2011 waren auch noch zwei Deutsche mit dabei, mit Seidenberg und Erhoff. Genau, also es muss schon über 7 gehen oder halt über 6 umkämpfte, damit du da irgendwie vorne dabei sein kannst, der Serie. Und hinten raus muss man einfach auch sagen, jetzt 3-0 in Spiel 6. Da hat das Carolina hat dann einfach gezogen. Also die beste Serie ever, ganz sicher nicht. Die verrückteste dann in den ersten 4 Spielen, das auf jeden Fall.
Ja, also ich fand auch die erste Florida-Edmonton-Serie besser mit dem 3-0 für Florida. Dann gleich Edmonton auf 3-3 aus, gibt's auch Spiel 7 und so. Die fand ich auch besser. Wobei wir natürlich dann auch emotional mehr dabei sind, weil es natürlich, wenn drei Seiten im Finale steht, das für uns was anderes ist, ne, ist auch klar. Aber trotzdem, also ich fand, es war eine coole Serie, aber es war jetzt keine, wo ich sage, oh, da werde ich mich noch in 20 Jahren dran erinnern und dass sie mir dann sofort in den Sinn kommt, wenn ich an die besten Serien denke.
Schauen wir ins deutsche Eishockey, oder?
Ja, da war am Samstag einiges los in Ingolstadt. Ja, ja. Der DEB hat zur Mitgliederversammlung geladen.
Und es gibt jetzt ein neues Powerplay 26. Heißt es anders? Es geht jetzt bis 2034. Also es gibt auf jeden Fall Ziele und auch, finde ich, sehr konkrete Forderungen beziehungsweise Pläne. Die Frage ist natürlich bloß, ich weiß nicht, ob jetzt alle Punkte durchgehen, aber die Frage ist, sind das Lippenbekenntnisse oder wird da auch tatsächlich was passieren in den nächsten 8 Jahren? Weil wenn sie alles umsetzen, was sie sich vorgenommen haben, wird das nicht so einfach.
Nee, das wird überhaupt nicht einfach. Also grundsätzlich finde ich, das ist ein guter Ansatz. Es geht um 10 Säulen, die besprechen wir jetzt mal kurz. Ich finde, das ist ein guter Ansatz, weil da sind sehr, sehr viele Punkte auch abgedeckt. Ne, sehr, sehr viele wichtige Punkte. Aber wie du genau richtig sagst, ne, wie werden die denn konkret umgesetzt? Oft mangelt es ja wahrscheinlich einfach an Geld oder auch beim einen oder anderen, der da was zu entscheiden hat, vielleicht auch an der Bereitschaft dafür, weil es dann auch Entscheidungen wären, die dem einen oder anderen eben nicht gefallen. Also wir fangen mal vorne an. Ich glaube, was erstmal unstrittig ist, im Nachwuchs muss ich was tun, das ist der Hauptpunkt. Es geht darum, dass in den nächsten Jahren 8 bis 10 Leistungszentren quasi zertifiziert werden sollen. Es soll eine deutschlandweite U15-Liga geben und auch die U17 und die U20 sollen neu konzipiert werden. Ich glaube, da können wir nichts Negatives zu sagen. Ne? Ist eine gute Sache, Leistungszentren immer gut, wenn du anfängst. Klar, jeder einzelne Verein muss auch seinen Beitrag leisten, aber natürlich ist es gut, wenn die Besseren dann noch besser gefördert werden, sei es durch zusätzliche Einheiten, durch zusätzliche infrastrukturelle Möglichkeiten, durch zusätzliches Personal, was auch immer. Also das ist natürlich eine gute Sache. Ich hoffe natürlich nicht, dass es jetzt so passiert, dass man einfach bestehende 8 bis 10 Standorten dann einfach ein Siegel gibt für das, was sie jetzt schon machen, sondern ich finde, da muss natürlich auch mehr passieren als jetzt.
Ja, vor allem die Frage ist tatsächlich, koppelst du da, also kannst du es natürlich nicht komplett entkoppeln von den Vereinen. Ja, weil es gibt ja da schon Strukturen. Aber lässt du das über die Vereine laufen oder sagst du wirklich, du machst regionale NLZs und du sagst, es ist eins, natürlich brauchst du im Westen mindestens eins dann in dem Fall, ja, brauchst du im Süden dann mindestens eins, also in allen Himmelsrichtungen mindestens eins und dann vielleicht im Zentrum nochmal. Wo sind da die Standorte? Also welche Stadt und hat genug Eiszeiten natürlich dann auch für diese Nachwuchsleistungszentren? Wie groß ist das Einzugsgebiet? Ja, kannst du da ganz Deutschland abdecken, indem du sagst, okay, da kannst du vielleicht sogar einmal hinfahren, ne? Also dann und nach dem Training wieder zurück. Ja, wie wird das genau geregelt? Aber grundsätzlich da, also ich hätte es eher Stützpunkte dann irgendwie genannt, weil Nachwuchsleistungszentrum ist dann auch wieder so ein Ding. Also wenn wir wieder zum Fußball schauen, groß, ne? Ja, aber beim Fußball schauen, das hat dann funktioniert und natürlich irgendwie am Ende 2014 mit dem WM-Titel haben alle gesagt, ja, natürlich, weil es Deutschland auch geschafft hat, diese Nachwuchsleistungszentren zu gründen. Aber wir sehen seitdem, dass es vielleicht schon zu früh einfach dann eben in diese Richtung geht und zu früh irgendwie schon auch dann Kids denken, okay, ich muss an ein NLZ und da muss ich mit spätestens 11 oder 12 sein, sonst kann ich nie eine Karriere haben. Also weiß ich gar nicht, ob das so der richtige Schritt ist, vor allem, weil ja jetzt aktuell auch, wenn man sich Studien anschaut und natürlich andere erfolgreiche Nationen im Sport, der Punkt ist, nicht zu früh spezialisieren, sondern so lange wie möglich mehrere Sportarten. Und wenn du halt dann Nachwuchsleistungszentrum schon halt für Kinder oder Jugendliche hast, ist die Frage, wie können die dann noch mehrere Sportarten machen, wenn sie in einem NLZ spielen? Ja, dann ist eigentlich nur noch Eishockey. Das ist ja jetzt schon so, wenn du in der U10 spielst und bist gar nicht im NLZ, da kannst du eigentlich keine zweite Sportart fast mehr machen, weil einfach so viele Trainingszeiten sind, wenn es eine Mannschaft ist und ein Club ist mit Anspruch.
Plus die weiten Wege, ne? Ist ja nicht überall so, dass da irgendwie 5 Vereine im Umkreis von 40 Kilometern sind, ne? Sondern da gibt es ja oft auch dieses Klassiker, für ein Auswärtsspiel wird am Wochenende bis ein 10-Jähriger zwischen 200 Kilometer fahren, ne? Also das ist alles sehr zeitfressend und ich fand auch gut, dass du gerade gesagt hast, mit dieser Herangehensweise, die andere Länder haben. Norwegen war ja so ein großes Beispiel, wieder während der Olympischen Spiele wurde das ja sehr oft thematisiert, dass in Norwegen eben genau nicht so ist, dass Jugendliche oder Kinder schon so total auf Leistung gedrillt werden und ständige Vergleichbarkeit und hier Ranglisten und da noch eine Statistik und da was alles, sondern dass man festgestellt hat, dass es viel besser ist, wenn Kinder in den ersten Jahren einfach aus Spaß den Sport machen, weil dann fangen sie an, sich viel mehr zu, ja, engagieren, wenn das richtige Wort ist, oder viel mehr Einsatz zu zeigen, weil sie einfach merken, es macht Spaß und weil das nicht nur so ein Druck ist, weißt du, Druck haben die genug in der Schule, im Umfeld, sei es sonst irgendwo, ne? Und der Sport soll ja eigentlich Spaß machen. Klar, irgendwann muss natürlich dann auch ein bisschen was in der Leistungsrichtung passieren, das ist auch klar. Aber ob das schon bei so ganz kleinen Kindern direkt passieren muss, sehe ich auch nicht so. Wobei es ja auch nicht heißt, dass wenn man so ein Zentrum eröffnet, dass dort dann nicht auch verschiedene Wege gelehrt werden können, ne? So, nächster Punkt. Trainer. Bis 2034 sollen alle Trainer, die in den ersten 3 Ligen in Deutschland trainieren, beim DEB ausgebildet sein. Also das finde ich ein bisschen komisch, weil du weißt, wie wenig deutsche Trainer es gerade in den ersten beiden Ligen gibt oder vor allen Dingen in der DEL. Jetzt kann man natürlich sagen, das heißt nicht, dass das alles Deutsche sein müssen, die hier ihre komplette Trainerausbildung gemacht haben. Sondern in der Eishockey News steht ja auch dann zum Beispiel drin, das kann auch bedeuten, dass ein Kanadier, ein Amerikaner, ein Finn, ein Schwede, was auch immer hier rüberkommt und dann irgendwie so einen Zusatzschein macht beim DEB, dann würde der auch als DEB ausgebildeter Trainer gelten. Grundsätzlich, das ist einer der wichtigsten Punkte, haben wir immer gesagt. Es braucht mehr deutsche Trainer, auch vor allen Dingen im Nachwuchs. Ob dann irgendein Kanadier, der in Straubing trainiert, noch irgendwie mal einen Wochenendlehrgang beim DEB gemacht hat, ist mir da relativ egal.
Genau, da muss man nämlich auf dieses beziehungsweise, also Ausgebildete, bis 2034 ausschließlich in Deutschland ausgebildete beziehungsweise entwickelte Cheftrainer. Ja, ja. Und was dann diese Entwicklung eben ist, ob das dann ist, du musst da wirklich ein Jahr lang jedes Wochenende irgendwie einen Lehrgang machen oder du bist eben einmal dann in Füssen und wirst da entwickelt, das ist dann die große Frage. Also ist auch ein kleines Hintertürchen drin, aber grundsätzlich richtiger Ansatz, ob man dann wirklich sagt, die haben alle irgendwie eine Ausbildung in Deutschland, eine längere durchlaufen, weiß ich nicht. Vor allem unter einem Strich sagt dann vielleicht auch irgendein Kanadier und Abi, nee, brauche ich nicht oder will ich nicht, und sagt dann, genau, und sagt dann Straubing oder Wolfsburg oder Schwenningen, okay, dann bist du ein super Trainer, aber dann nehmen wir dich nicht. weiß ich nicht, ob das passieren wird.
Ja, absolut. So, nächstes Thema Frauen. Das finde ich einen guten Ansatz. Auch, es geht ja immer bis 2034, das ganze Ding heißt ja DEB 2034. Da ist das Ziel, die DFEL auf acht bis zehn Teams zu erhöhen. Und vor allen Dingen, dass es dann auch leistungsmäßig ausgeglichen ist. Also nicht, dass du jetzt auf Teufel komm raus, da neue Teams reinholst und die verlieren jedes Spiel, abgesehen davon, wenn sie untereinander spielen. Aber gegen die jetzt bestehenden Teams haben sie gar keine Chance. Nee, es soll halt ausgeglichen sein in der Liga. Da ist natürlich dann eine Frage, wie verteilst du denn auch die Bundeswehrstellen? Ne? Weil da haben die Südteams natürlich einen riesen Vorteil aktuell, ne? Durch das Leistungszentrum in Füssen. Und ich finde trotzdem grundsätzlich das Ziel richtig. Die Frage ist nur, wie soll es passieren? Christian Kühners wird ja zitiert mit dem Satz, der DEB hat Vorarbeit geleistet, jetzt sind andere am Zug. Und ja, verstehe ich grundsätzlich, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Stammvereine und erst recht nicht die ausgelagerten GmbHs in DEL und DEL2 jetzt anfangen, ihr Geld auch in ein Frauenteam zu investieren. Und da reden wir eben nicht nur über Geld, da reden wir ja auch über Eiszeiten und sowas. Also das wird, glaube ich, ein harter Kampf werden.
Mit der DB hat angefangen, sind ja auch diese 100.000 Euro gemeint, genau, die pro Saison dann eben in die DFL fließen als finanzielle Unterstützung. Das mit den 8 bis 10 Teams finde ich gut. Das wäre dann auch wirklich eine gute Größe, ja, in der Liga. Es braucht natürlich auch die Spielerinnen, die dann in 8 bis 10 Teams spielen können. Und dann geht das Ganze natürlich auch noch viel weiter. Was passiert im Nachwuchs? Ja, was ist passiert da mit den also wenn du genug Mädels hast, die spielen, was passiert da mit den Eiszeiten von denen? Ja, gibt es auch Mädchenmannschaften eben im Nachwuchs? Gibt es da so ein Nachwuchsleistungszentrum?
Oder vielleicht haben wir es nicht gesehen. Also es steht nichts drin von reinen Mädchenmannschaften, es steht nichts drin von einer reinen Mädchenliga. Das finde ich bis 2034 ein bisschen unambitioniert, ehrlich gesagt.
Ist ja angedacht, so in die Richtung zu gehen, haben wir ja von Ronja Jenicke auch schon gehört, aber steht jetzt offiziell in diesem DEB 2034 nicht drin.
Ja. Schiris machen wir schnell bis 30, also mal 4 Jahre vorher, sollen es 20% mehr Schiris geben. Ja, finde ich gut. Sorgt dafür, dass mehr Leute pfeifen.
No ref, no game. Ganz einfach.
Natürlich. Ja.
Und mindestens 2 deutsche SchiedsrichterInnen bei Olympia 2034 ist dann auch. Ja. Da müssen die dann auch nicht nur, es soll nicht nur neu geben, sondern die sollen auch gut pfeifen und auch bei großen Wettkämpfen eben mit dabei sein.
Ja, die Oberliga, auch ein großer Punkt, soll eine Förderliga werden. Es soll ein neues Konzept bis 2028 erarbeitet werden. Was das dann im Einzelnen heißt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber klar, dass die Oberliga jetzt nicht als abgeschlossene Liga für sich selber funktioniert, sondern dass die eigentlich eine Zuliefererliga werden soll. Oder vielleicht eine Übergangsliga von den besten Spielern, die unten aus der Jugend rauskommen, bis sie dann oben in DEL und DEL2 ankommen. Ja, finde ich gut. Was das dann konkret heißt, müssen wir mal gucken.
Die Frage ist immer, welche Liga ist dafür am besten? Ist es tatsächlich die Oberliga oder ist es dann doch die DEL2, die finanziell vielleicht schon so ein bisschen gesicherter ist? Andererseits, DEL2, genau, willst du wieder in die DEL? Ne? Ja, aber auch die Oberliga, auch in der Oberliga hast du teilweise Clubs, die vielleicht eher höhere Ansprüche haben, als dritte Liga zu spielen. Also das finde ich sehr, sehr schwierig, da eine Liga zu finden, wo du eben die Spieler ausbilden kannst und auch genügend Clubs hast, die sagen, wir wollen die Spieler auch ausbilden und wir sind jetzt nicht überambitioniert und wollen unbedingt ins echte Profi-Eishockey, denn man muss ja wirklich sagen, die Oberliga ist ja auch schon eine Profiliga. Ja, wurde auch während der Corona-Zeit wurde sie auch als solche dann ganz offiziell bezeichnet und durfte ja weiterspielen. Also da ist nichts mehr mit irgendwie Halbprofis oder so. Da sind viele einfach Profis, rein Eishockey-Spieler.
Ja, also da gibt's ja auch mal eine andere Halbprofi. Ja, natürlich Leute, die irgendwie studieren oder vielleicht eventuell noch zur Schule gehen oder eine Ausbildung machen, was auch immer. Oder im heimischen Betrieb mitarbeiten. Aber klar, das ist schon Leistungssport, ne? Das muss halt, ist halt die Frage, ob die Teams das mitmachen. Und das ist natürlich generell alles schwierig, wenn die Ligen nicht abgeschlossen sind. Weil, auch wieder Beispiel DEL2, du kannst doch einen Krefeld-Pinguin nicht vorschreiben, dass wenn die zurück in die DEL wollen und da 8.000 Zuschauer pro Spiel haben, dass du denen irgendwie sagst, ja gut, ihr müsst aber jetzt irgendwie 10, 18-Jährige einsetzen. Das funktioniert so nicht, ne?
Infrastruktur ist das Nächste. Erhalt aller Standorte und 25 neue Eisflächen bis 2034. Das ist ganz schön viel, 25.
Ja, und ich finde, also ich finde das gut. Ich weiß nur gar nicht, ob man das irgendwie zentral steuern kann, weil das ist ja schon eine sehr regionale Sache. Wie arbeitet man? Also erstmal, vielleicht gibt es einen Mäzen oder irgendein Unternehmen, was irgendwas baut. Ist eine Stadtreich, ist ein Kreisreich, ist irgendwie ein Landreich, weil der Bund wird ja jetzt kaum anfangen, neue Eishallen zu bauen und die Vereine selber haben ja eigentlich auch keine Kohle, um die zu bauen. Also ich finde das gut, weil das ist ja das Hauptproblem, was wir immer sehen. Es braucht mehr Eishallen, es braucht mehr Eisflächen, es braucht mehr Eiszeiten, dann kommen mehr Spieler und Spielerinnen und dann wird es auch besser. Aber das ist auch so dahingesagt, finde ich, 25 Eishallen. Was heißt das denn konkret? Also schafft ihr dafür eine eigene Abteilung im DEB, die das angeht? Oder Ist das einfach eine Zielvorgabe und jetzt kümmert euch mal drum? Weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Sind 1,5 in jedem Bundesland, 25, ja, grob oder fast genau. Das ist schon, ja, das ist schon viel. Also.
Ja, wobei es ja Eisflächen sind, nicht, ja, Eishallen. Genau, also ja, das heißt ja auch schon mal, vielleicht, ja, baut ihr einfach mal eine zweite Halle nebendran. Ne? So ein kleines Ding dann ohne Tribünen und sowas. Ne? Also das heißt ja jetzt nicht, dass da irgendwie 25 neue Eisstadien entstehen sollen.
München allein hat schon 4, oder? Genau. Ja, 4 sind es, genau. Ja,
ja,
ja, genau. Bildungswesen.
Ja, das ist auch 4, ne? Ja. So ist ja nicht. Sind auch 4 Eishallen hier. Ne?
Ja, also. Eisflächen sind ja, also für
ja, also, ja, gut, wenn du den Dom dazu zählst, ja, dann hast du an der Bremenstraße 2, okay, und dann hast du ja noch in Benrath im Süden von Düsseldorf, ja, nochmal eine eigene Eishalle. Also hier gibt es auch 4 Stück. Und ja, in Berlin gibt es ja natürlich noch mehr, ne? Aber klar, es gibt da noch andere Städte. Gucken wir mal auf Hamburg, eine Riesenstadt. Was da eishallenmäßig abgeht, ist eine Frechheit.
Ja. Punkt 7, Bildungswesen. Institutionelle Verankerung von Eishockey im Schulsystem und Lehrertrainer stellen. Finde ich ein absolut super Punkt. Ich sag auch immer wieder, also ich finde das Vereinswesen in Deutschland toll. Ja, also nicht nur, was den Sport anbelangt, sondern insgesamt. Also das ist ja einfach so, so ist Sport und Gesellschaft in Deutschland einfach, ja, strukturiert. Es ist einfach so und ich finde es auch gut. Das Problem ist bloß, den Schritt, manche Kinder können den Schritt in einen Verein einfach nicht gehen. Können ihn nicht, ja, gehen, weil die Eltern ihn nicht mitgehen mit den Kindern. Mhm. Und teilweise ist tatsächlich auch, ja, der Geldbeutel so einschränkend. Ja, ja.
Gerade in so einem, also, Sport.
Genau, gerade im Sport, im Fußball ist es vielleicht noch ein bisschen anders. Im Sport wie Eishockey oder auch Tennis oder so, da gibt es einfach Grenzen. Und wenn du einfach sagst, alle Kinder, denn alle Kinder müssen zur Schule gehen, es ist leider immer noch so. Ich hätte es damals schon abgeschafft. Ja, so, nein, Quatsch. Nein, nein. Also ich habe als Kind hast du natürlich selber.
Homeschooling-Fenster.
Nein, als Kind. Nein, als Kind hast du schon manchmal mit dieser Schulpflicht gehadert. Also ich, ja, zumindest. Natürlich. Ja, aber jetzt sage ich auch, ist schon gut so, ist schon richtig so. Nein, alle Kinder müssen zur Schule gehen und wenn der Sport dann an die Schule kommt und auch, ja, die verschiedenen Sportarten an die Schule kommen, natürlich, super, dann kommen alle Kinder mit dieser Sportart in Kontakt und du findest vor allem auch die größten Talente, wenn man es jetzt wieder mal leistungsmäßig denkt, ne? Weil manche guten Eishockeyspielerinnen oder Eishockeyspieler haben noch nie einen Schläger, also die der Talent dafür hätten, haben noch nie einen Schläger in der Hand gehabt, weil sie einfach diesen Schritt in den Verein nicht gehen, weil, also, ist ja immer noch so, als Eltern machen die Kinder auch, oder die Kinder machen oft die Sportarten, die auch die Eltern gemacht haben, weil die haben dann schon irgendwie natürlich den Draht dazu, sind vielleicht dann selber auch mal in der Jugendmannschaft Trainer, ja, und dann kommen die Kinder so automatisch mit dazu und trotzdem gibt es ja sicherlich andere Talente aus anderen Familien auch noch, die eben eine Sportart vielleicht gut könnten, ja, aber die können sie nie ausprobieren, vielleicht sogar, oder kriegen nie die Chance, das überhaupt mal auszuprobieren.
Genau, der Zugang ist einfach schwer zum Eishockey. Einerseits Verfügbarkeit, andererseits halt finanziell. Und ich finde, wir müssen da aber auch über die Verfügbarkeit reden. Denn da, das korrespondiert ja wieder mit den Eishallen. Also es gibt ja ganz viele Orte, da ist das in der Theorie vielleicht schön, dass es in der Schule Eishockeytraining oder generell mal Schlittschuhlaufen geben sollte. Aber wenn keine Eishalle in der Nähe ist, wo soll das machen? Und da vermisse ich so ein bisschen an diesem Konzept etwas, was ich seit Jahren sage. Warum arbeitet man als DEB, als Landesverband, als einzelner Verein nicht viel mehr mit den örtlichen, sag ich jetzt mal, Skaterhockeyvereinen zusammen? Oder mit, also, ja, es gibt halt nicht genug Eishallen. Und selbst wenn jetzt irgendwie morgen 100.000 Kinder in Deutschland sagen, ich habe Bock, übermorgen Eishockey zu spielen, dann kannst du denen sagen, ja, geht aber nicht, weil wir haben nicht genug Hallen. Und ich finde, da müsste man mal so einen Zwischenweg haben, dass man zumindest sagt, okay, der Zugang Sporthallen haben wir eigentlich genug. Ich weiß nicht, ob genug jetzt das richtige Wort ist, aber viele. Vielleicht kann man erstmal auf Rollen das Ganze mal ein bisschen begehen, dass man überhaupt erstmal Kontakt dazu bekommt. Und dann kann man ja immer noch wechseln. So ein Maxi Schubert zum Beispiel, hat mir auch mal erzählt, der hat Skaterhockey gespielt in Karst und ist dann an die Bremenstraße zum Eishockey gegangen, von da aus nach München, von da aus nach Nordamerika. Ne? Also es gibt immer wieder Beispiele von Leuten, die auf Rollen beginnen, weil das auch einfach einfacher ist. Ne? Du kannst auch theoretisch auf der Straße spielen. Ne? Klar, musst du immer ein bisschen aufpassen, wenn da Autos kommen, ist auch klar. Gerade wenn du auf Rollschuhen oder Inlineskates noch nicht so sicher bist, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber grundsätzlich finde ich, muss man da ansetzen, dass man über Umwege dann die Kinder in den Sport reinholt. Ob die dann wirklich alle mal aufs Eis wechseln, ist ja eine andere Frage. Aber vielleicht bleiben sie zumindest Fans. So, erinnere dich, Tampa Bay, was sie damals gemacht haben, als die Lightning gegründet wurden, die haben einfach Street-Hockey-Ausrüstung verteilt an Kinder in der Region. Und davon sind ja auch dann nicht alle Eishockey-Profis geworden. Aber viele haben zum ersten Mal mit dem Sport Kontakt gehabt und haben gedacht, ist cool, dann gehe ich mal in die Halle, ich schalte meinen Fernseher ein, ich kaufe mal ein Trikot und das hilft ja dem Sport dann auch.
Punkt 8. Ich glaube, da haben sie kurz mal Fritze Merz auch mit dabei gehabt, bei diesem Gipfel. Wissenschaft und Technologie, Innovationskultur, Forschungsprojekte und Technologiepartnerschaften muss man natürlich in einem Land wie Deutschland damit reinschreiben in so ein Konzept, ist aber trotzdem eher so ein bisschen sperrig, würde ich sagen.
Ja, also es ist natürlich grundsätzlich klar, die Zeiten ändern sich, es wird alles digitaler und alles automatisierter und KI ist ein großes Thema. Natürlich, warum soll ich das Eishockey das nicht nutzen? Was es im Einzelnen konkret bedeutet, keine Ahnung. Aber natürlich ist es nicht falsch, 2026 ein bisschen über Technik und Digitalisierung nachzudenken.
Neunter Punkt, international, ein hochwertiges Wettkampfprogramm, eine WM-Ausrichtung in Deutschland und Präsenz in den IIHF-Gremien. Ja, auch selbstverständlich.
Ja, auch logisch, also, ja. Klar. Du bist ja auch vertreten in den Gremien, ne? Deutschland ist ein wichtiges Land, ne? Also nicht das allerwichtigste Eishockey-Land, aber auch nicht das unwichtigste. Also natürlich ist Deutschland da vertreten, natürlich hat Deutschland regelmäßig Turniere, ne? Ja. Männer-WM nächstes Jahr, übernächstes Jahr, U18-WM und dann wird auch irgendwann wahrscheinlich mal eine Frauen-WM hier sein, vielleicht auch mal eine U20-WM und dann musst du ja auch schon wieder an die nächste Männer-WM denken. Wobei, alles in Klammern, wer weiß, wie die Zukunft der Weltmeisterschaft überhaupt aussieht, aber das brauchen wir jetzt nicht wieder besprechen.
Und Punkt 10, Freiheit für alle, Sport für alle steht da. Ja. Sport für alle, Inklusion, Barrierefreiheit und Zusammenarbeit mit Partnersportarten.
Ja, das wurde auch Zeit, oder? Also ich meine, dass die deutsche Paramannschaft nicht im DEB organisiert, das ist für mich der Wahnsinn.
Das stimmt, ja. Also du denkst ja so, ja, ist doch eigentlich logisch, ne? Also Sport für alle, klar, Inklusion, logisch. Aber wenn du dann schaust, wie die Strukturen aussehen, dann denkst du, ja, muss tatsächlich festgelegt werden und bestimmt werden und so organisiert werden.
Ja klar, und da reden wir ja auch zum Beispiel allein schon über bauliche Sachen. Nicht nur über die Anzahl der Eisflächen, sondern alleine schon, dass Para-Eishockey andere Bandentüren braucht. Du brauchst die ebenerdig, dass man einfach dann aufs Eis kann und nicht erst irgendwo drüber springen muss quasi. Das sind alles so Kleinigkeiten, an die man manchmal auch nicht denkt zugegebenermaßen. Aber wenn man dann Para-Eishockey sieht und sich mit den Leuten unterhält oder Interviews sieht, was auch immer, oder Aussagen liest, da merkt man immer, oh, da scheitert es ja wirklich an den absoluten Grundlagen.
Und das ist das Konzept DEB 2034. Mal schauen, wie viel davon umgesetzt wird. Was fehlt, sind so sportliche Ziele, ne? Also dann, wie jetzt beim Powerplay 26, regelmäßig um die Medaillen spielen. Das ist in dem Fall gar nicht. Ist, glaube ich, auch nicht blöd, weil man gesehen hat, okay, das Powerplay 26 ist dann halt jetzt, was die sportlichen Ziele anbelangt, nicht aufgegangen. Jetzt zu sagen, okay, jetzt geht es ja eher um Strukturen und wie bringen wir das deutsche Eishockey voran und was dann da für Ergebnisse rauskommen, ja, wird man dann sehen.
Und natürlich der ganz große Elefant im Raum ist auch nicht drin, ne? Kontingentstellen in den Ligen, ne? Also ist zumindest nicht konkret angesprochen. Und das ist ja immer das, worüber hier seit Jahrzehnten schon diskutiert wird. Und vielleicht, ich war ja nicht in Landshut, vielleicht ist es da, ich kann mich ja nur darauf beziehen, was ich jetzt in der Eishockey News lese oder was ich vom DEB selber lese. Aber von dem Punkt lese ich da aktuell nichts. Das überrascht mich doch ein bisschen.
Ein Punkt sind mehrere oder mehr Eisflächen und mehr Spielmöglichkeiten. Da sind wir gerade bei einem anderen Thema noch gelandet, nämlich der neuen Arena, die Peterka Arena, die JJ Peterka jetzt eröffnet hat.
JJ geht voran.
Ja, genau. Aber das finde ich tatsächlich, also so funktioniert es natürlich auch, ne? Also einfach zu sagen, okay.
Ja, du musst einfach nur Millionen verdienen.
Genau, aber es gibt ja auch mehrere deutsche Spieler, die Millionen in der NHL verdienen und das machen könnten. Und er macht es halt tatsächlich. Und in Buchbach bei München hat er tatsächlich diese Arena eröffnet und natürlich dann weitere Infrastruktur und Möglichkeiten für Kinder, vor allem im Eishockey zu spielen, ein bisschen zu zocken.
Ja, ist natürlich keine richtig volle, große Eishalle, ne? Aber ist es trotzdem etwas, wo Kinder mindestens mal ein bisschen rumzocken können, ne? Also, ich find's super. Und vielleicht ist das ja auch eine Idee, dass, wenn man nicht immer den ganz großen Wurf hinkriegt mit einer richtig großen Eishalle, mit vielleicht noch Nebenhalle und Tribünen und VIP-Raum und 5 Kabinen oder was auch immer, dass man vielleicht einfach mal so kleine Sachen schafft. Dass man sagt, ja, dann ist das natürlich nichts für den Spielbetrieb der Erwachsenen, aber vielleicht lassen wir hier eins bei Jugendmannschaften dreimal die Woche aufs Eis gehen. Ne? Vielleicht wäre das so eine Idee.
Also die Fläche ist ja 21 mal 12 Meter, die Eisfläche.
Ja, schon
die,
sehr klein.
Klein, aber die ist zumindest das ganze Jahr dann eben auch da. Ja, und nicht nur im Winter, in Anführungsstrichen. Und du hast halt dann natürlich, du hast München ganz in der Nähe, du hast Landshut in der Nähe, du hast Straubing in der Nähe, du hast Drosen in der Nähe, du hast Bad Tölz in der Nähe und so weiter und so fort. Also das sind alles Städte, die da innerhalb von einer Stunde zu erreichen sind. Insofern hast du da ein ganz gutes Einzugsgebiet und dann ist natürlich die Frage, wie viel und wie gut dann auch die Spieler da und die Spielerinnen da trainieren können.
Ja, zum Abschluss kurz nochmal nach Nordamerika, nämlich Nina Jobst-Smith hat einen neuen Verein. Sie hatte ja anfangs eh nur für ein Jahr in Vancouver unterschrieben und jetzt gibt es ja 4 neue Teams in der PWHL. Und bei einem dieser neuen Teams hat sie unterschrieben, nämlich in Detroit, auch für ein Jahr.
Und eigentlich war sie ja sehr, sehr glücklich in Vancouver, weil sie da ja auch aufgewachsen ist, dass sie da eben hinkommen könnte. Aber es ist jetzt tatsächlich jetzt auch bei den Frauen einfach so, es gibt viele schöne Begleiterscheinungen vom Profisport, aber es gibt halt einfach auch solche Sachen, dass du dann eben den Verein wechseln musst und vielleicht jetzt dann, ja, es ist ein anderes Land, ne? Raus aus Kanada, es ist die USA jetzt, es ist auch wieder weg von der Westküste, aber so läuft es jetzt, es gibt Expansion, es gibt neue Teams und ja, die verpflichten natürlich auch ihre Spielerinnen und wenn du mit dieser Sportart Geld verdienen willst, auch für einen längeren Zeitraum, dann ist eben auch eine Begleiterscheinung, dass du vielleicht mal in den Club wechseln musst.
Ja, und ich glaube, Detroit ist auch, glaube ich, wieder ein bisschen am aufsteigenden Ast. Die Stadt war ja sehr, sehr im Eimer durch den ganzen Niedergang der Autoindustrie. Ich glaube, da passiert gerade eine Menge. Und ich meine, so ein neues Team mit aufbauen ist auch ganz interessant. Und ja, wie wir ja schon bei Blue Sky schrieben, wenn der beste deutsche Verteidiger in Detroit spielt, dann muss es natürlich auch die beste deutsche Verteidigerin machen. Und vielleicht gibt's dann schön mal so Geschichten zusammen von Red Wings und dem neuen Team und von Moritz Seider und von Nina Jobst-Smith.
Beide spielen jetzt in Detroit, beide schießen sehr rechts, ja, beide sind sowohl defensiv verlässlich als auch offensiv stark. Das passt ganz gut zusammen. Trotzdem muss ich sagen, Vancouver, also in Detroit war ich noch nie, aber ich glaube nicht, dass Detroit eine schönere Stadt ist als Vancouver.
Das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Übrigens, wer weiß, was sonst noch PWHL-mäßig mit deutschen Spielerinnen passiert, denn übermorgen am Mittwoch ist ja der Draft, übrigens auch in Detroit. Und dann haben wir schon gesagt, diverse deutsche Spielerinnen, die sich da beworben haben, mal sehen, ob noch mehr dann den Weg in die beste Frauenliga finden.
Das war unser Überblick über das deutsche und internationale Eishockey aus den letzten Tagen. Vielen Dank an Bernd Schwickerath.
Vielen Dank an Christoph Fetzer.